Es ist uns eine große Freude, dass wir heute Abend hier in Blaufelden sein dürfen. Es ist das erste Mal, dass wir an diesem Ort sind und freuen uns, dass Sie so zahlreich hier sind. Unsere Vorfahren stammen aus Deutschland, dem heidnischen Norddeutschland. Von Mutters Seite 1864 sind die ausgewandert nach Südafrika. Da war ein Mann mit Namen Louis Hans, ein Pastor, lutherischer Pfarrer. Sein Vater war auch Pfarrer. Er war ein sehr begabter Mann. Der Vater war auch so. Eines Tages war eine der Familie unartig. Dann hat der Vater gesagt, so, jetzt gehst du ins Badezimmer und kommst nicht heraus, vor dem du den 119. Psalm her sagen kannst. Das ist nicht der kürzeste Psalm in der Bibel, sondern der längste. Ich werde Ihnen nicht sagen, wie lang der ist, wenn Sie daheim sind, zu Hause und eine Bibel besitzen. Schlagen Sie mal die Nacht und dann überlegen Sie sich, wie lange das wohl nehmen würde, dass Sie den auswendig kennen. Aber in ganz kurzer Zeit, ich habe jetzt vergessen, wie lang, 1,5 Stunden oder 2 Stunden, lieber etwas länger sagen als zu kurz. Da kam der Bursche heraus und sagte, den ganzen Psalm fehlerlos. Herr, solche Menschen gibt es auch in dieser Welt. Es war sein Vaters Wunsch, dass er Pfarrer werden sollte. Er ging zur Universität und er sagte, alles, was die Professoren ihn lehrten, war nur Stroh. Trockenes Stroh. Wir wissen doch, was Stroh ist. Wir sind hier auf dem Lande, nicht? Alles war Stroh. Und dann kam er zurück und sagte, Vati, mit der Theologie höre ich auf mit dem Theologiestudium. Der Vater war natürlich schockiert. Da sagte, Kind, das nur über meine tote Leiche. Und dann musste der wieder zurück. Das waren ja andere Zeiten, nicht wie heute. Da sagte man, Kinder muss man nur sehen und nicht hören. Heute sieht man die Alten und hört die Jungen. Hat sich verändert. Aber aus Ehrfurcht vor dem Vater ging er zurück zur Universität und schloss sein Studium ab. Er sagte aber, von den Professoren bekam er nicht viel. Er suchte sich Bücher heraus, wo er geistliche Nahrung bekam. War aber nicht gläubig. Und eines Nachts, als er mit Kerzenlicht seine Bibel las, Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesum Christum erkennen. Und da brach das göttliche Licht durch. Und der Mann kam zum Glauben. Nach einigen Jahren wurde er Pastor in seines Vaters Kirche. Und wenn der Pastor bekehrt ist, ist es nicht zu verwundern, wenn die Gemeinde sich auch bekehrt. War natürlich ein furchtbarer Kampf. Dieser Mann musste über 60 Mal vor Gericht erscheinen, weil sie alles Böse über ihn redeten. Aber Gott hat ihn beigestanden. Und dann fingen die Jungen Bauen. Es ist ein Bauendorf, das war in Hermannsburg. Und der Boden dort ist sehr schlecht in der Lüneburger Heide. Haben sie fast nur Sand. Und die Menschen waren sehr arm. Aber trotzdem hatten die Burschen noch genug Geld, um Bier zu saufen. Haben die Zeit denn mit Saufen verbracht und mit den jungen Mädels und Frauen. So sah es aus. Aber als sie zum Glauben kamen, sagten sie, wir saufen nicht mehr, wir huren nicht mehr, wir leben für Gott, jetzt wollen wir Missionare werden. Und dann kamen sie zu ihrem Pfarrer und sagten, wir wollen den Heiden das Evangelium verkündigen. Wir wollen Missionare werden. Sagte, gut, dann schicke ich euch nach Hamburg zur Universität. Sie gingen dorthin, sprachen mit dem zuständigen Professor, der sagte ihnen, sie wären zu dumm, Missionare zu sein. Die hatten ja keine Ausbildung an der Universität. Und dann, ganz enttäuscht, kamen sie zurück. Da sagt Louis Harms, so, jetzt schicke ich euch nach Bremen zu der Universität. Und da kamen sie mit derselben Geschichte zurück und waren ganz enttäuscht. Und da sagte der Mann, was mache ich nun bloß? Und so fühlte er sich gedrungen, um ein Missionshaus zu bauen und hat die Männer dort selbst ein Theologiestudium angeboten und in 1854 sind die ersten Missionare ausgesandt nach Ostafrika. In der Zwischenzeit wussten sie nicht, wie die Missionare dahin zu bekommen, denn hat diese arme Gemeinde im Glauben begonnen, ein Schiff zu bauen. Und es ihnen gelungen. Ein Mann in Bremen, Geschäftsmann, hat Stahl geschenkt. Ein anderer Bauer hat Holz gegeben. Und so haben sie begonnen und haben ein Schiff mit dem Namen Candace gebaut. In 1854 kamen die ersten dort an. Die Alten waren ja nicht so gebaut wie wir. Wir sind so süß, wir sind von Schokolade gebaut. Wir sind Schokoladechristen, die sind so süß, so schön. Aber das Leiden ist, wenn die Sonne etwas heiß wird, zerschmilzt alles. Die Alten waren dennoch vom alten Stahl. Als die Deutschland verließen, sagte Louis Harms, ich will euch nicht wiedersehen in dieser Welt, nur in jene. So sind denn unsere Vorfahren ausgewandert und hatten keinen Kontakt wieder mit Deutschland. Wir waren zum ersten nach über 100 Jahren wieder hier im Land unserer Vorfahren. Mir hat es denn immer natürlich sehr leid getan, dass unsere Vorfahren in solch einem kalten Land leben mussten, wo die Wolken so niedrig sind und alles so eng ist. Aber heute, nach 20 etwas mehr Jahren, hat man sich schon daran gewöhnt. So kam es denn, dass unsere Vorfahren nach Südafrika gekommen sind. Und dann sagte dieser Deutsche, Louis Harms, Gott hätte ihm etwas gezeigt. Er sagt, wir müssen das Evangelium nach Afrika senden. Und hat gesagt, wer fliehen kann, der fliehe nach Afrika. Nun, in den letzten 100 Jahren war das etwas Wunderbares. Von den beiden Weltkriegen haben wir nichts erlebt. Wir konnten nur nicht so viel Weißbrot essen wie gewöhnlich. Das war befasst alles, was wir von den Kriegen miterlebt haben. Und dieser Mann sagte, wer fliehen kann, der fliehe nach Afrika. Aber dann sagte er, Gott hätte ihm gezeigt, dass das geistliche Leben hier in Europa bergab gehen wird. Es wird oberflächlich werden. Und es wird bergab gehen. Und dann wird Gott Menschen aus Afrika herrufen, um Deutschland zu missionieren und Europa. Sage ich nicht. Das hat der Mann, der Louis Harms hieß, gesagt. Möge Gott nun schenken, dass unser Beisammensein hier heute Abend nicht vergeblich ist. Lasst uns nun unsere Häupter beugen im Gebet. Wir beugen uns, Herr, vor dein heilig Angesicht. Du, der du im Himmel geschworen hast bei dir selbst, dass jede Knie sich beugen wird, ob sie will oder nicht, und jedem Mund bekennen muss, dass Jesus der Herr ist. Sei du hier in unserer Mitte, wenn es hier noch Knie sind, die sich dir noch nicht gebeugt haben, möge der heutige Abend dazu dienen. Und die, die es tun, dass sie es von heute Abend an besser tun, zu deiner Ehre. Schenk uns nun empfängliche Herzen, die so sind wie ein Schwamm, der das Wasser aufnimmt. Lass dein Wort nicht leer an uns vorübergehen. Wenn es möglich ist, lass nicht eine unter uns diesen Raum verlassen, ohne dass er sich dir gegeben hat und dass dein heilig Wort hindurchgedrungen ist bis zu den tiefsten Tiefen des Herzens. Dass da Freude im Himmel sei und dass dein Wille hier geschehen kann, so wie im Himmel. Rede zu uns, du weißt, was ein jeder braucht an Geist, Seele und Leib. Und schenke einem jeden das, was zum göttlichen Leben dient. Amen. Das Thema für den heutigen Abend ist Erweckung. Erweckung. Und der Text finden wir für den heutigen Abend in Johannes 7, Vers 38. Oder beginnen wir beim 37. Vers. Johannes, das Evangelium des Johannes, Kapitel 7, Vers 7 und 38. Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Soweit. Ich bin gebeten, um über dieses Thema zu reden, weil viele noch nichts wissen über die Erweckung. Wir kommen von einer Missionsstation, die Kwasitsabantu heißt. Das bedeutet, das ist ein Zulu-Wort. Kwa, wo, Sisa, Hilfe, Bantu, Menschen. Können Sie sich das zusammenschustern? Wo Menschen geholfen werden, so heißt der Ort. Circa 120 Kilometer nord von Durban am Indischen Ozean. Circa 50 Kilometer vom Ozean. Das ist, wo die Erweckung begonnen hat mit dem Namen Mapumulu. Ein kleines Dorf. So hieß das Dorf, wo die Erweckung begonnen hat, 18 Kilometer von dem Ort entfernt, wo wir heute sind. Das war in 1966. Ich möchte jetzt nur da hinzufügen, ich bin gebeten worden, um die Mitarbeiter vorzustellen. Das tue ich denn am Ende des Vortrages. In 1948 erlebten wir etwas in Südafrika. Wir hatten einen Pfarrer. Der war ein brillanter Mann. Konnte sehr gut predigen. Wir haben viel in der Kirche geschlafen, wir Kinder, und unsere Bonbons gegessen. Als aber diese Pfarrer kam, da hörte das Schlafen auf. Er predigte sehr interessant. Aber dann erkrankte er. Er ging zu seinem jüdischen Arzt, der nichtgläubig war, und nach einer guten Untersuchung sagte: Wissen Sie, ich kann das nicht verstehen. Sie glauben, dass Jesus Christus der Messias ist und haben Angst vor dem Tod? Sagt, viele vornehme Christen sind bei mir schon gewesen und haben alle dasselbe und das gleiche Problem. Ich kann das aber nicht verstehen, denn sie glauben ja, dass Jesus der Messias ist. Dann sagt er ihm, 3 Monate lang dürfen Sie nicht wieder auf die Kanzel, sonst haben Sie einen Nervenzusammenbruch. Der Mann ging nach Haus, erzählte seiner Frau, was geschehen war, und sagte, ich kann das nicht verstehen. Es muss doch ein Mensch geben in der Welt, der mir helfen kann. Mir fehlt etwas, aber ich weiß nicht, was es ist. Und dann war in Pretoria, circa 600 Kilometer von uns entfernt, ein deutscher Evangelist, ein lieber Mann Gottes. Er war aber Südafrikaner, deutsch sprechend. Und er machte sich auf und ging zu dem und sagte seiner Frau, und wenn ich auch um die ganze Welt gehen muss, es muss doch einen geben, der mir helfen kann. Und als er in Pretoria kam, suchte er diesen Mann auf und dann sprachen sie über die hebräische Sprache, über die griechische Sprache. Und dann fand er, dass die Kenntnis dieses Mannes in der griechischen Sprache nicht sehr gut war. Da sagte er, ach, ich arme Schnuppe, nun was, ich bin hier am verkehrten Ort. Dieser Mann ist nicht einmal so gut ausgebildet und gelehrt wie ich. Der kann mir doch nicht helfen. Und als sie über die griechische Sprache, hebräische Sprache sprachen, da fiel ihm die Butter vom Brot. Seine hebräische Kenntnis war noch schlechter. Er sagte, jetzt bin ich am verkehrten Ort, was suche ich bloß hier? Aber der Mann war ein lieber Gottesmann. Und der spürte, dass es schwierig war, diesen Mann zu erreichen. Und er sagt, vor dem Sie fahren, lasst uns auf die Knie gehen und beten. Und dann ging sie auf die Knie und er betete ein schlichtes, aber vom Herzen gebetetes Gebet. Und als er betete, da wurde es diesem Theologen klar, dass sein Christentum im Kopf war, und nicht im Herzen. Auf der Zunge, aber nicht in den tiefsten Tiefen des Herzens. Und dass der Herr Jesus draußen stand und klopfte an. Und das war der Wendepunkt in seinem Leben. Er sagte, Herr, ich komme zu dir. Zieh du bei mir ein. Den nächsten Sonntag, da stand er auf der Kanzel und predigte und war ein neuer Mensch. Und so erreichte auch uns das Evangelium. Sport war mein Gott, Tennis und Geld. Aber meine Eltern waren sehr kirchlich. Und die haben uns gezwungen, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Und wir mussten lügen, um dabei herauszukommen. Natürlich kann man leicht den Eltern etwas vormachen. Die glauben ja alles, was den Kindern sagt und wenn sagen und wenn es den größten Unsinn ist. Und sagte ich, ach, ich fühle so schlecht, ich habe furchtbare Kopfschmerzen. Sie kennen ja die Qualen und die Krankheiten, wenn es Zeit ist, um Gottesdienst zu gehen, dann fängt es an vom großen Zeh bis zum Kopf. Dann fühlt man nicht gut, dann hat man Kopfschmerzen, dann hat man es mit dem Magen. Um nur nicht in den Gottesdienst zu gehen. Aber dann sagte ich, wenn ich erwachsen bin, dann werfe ich das über Bord und mache, was ich will. Aber Gott sei Dank, dass er vor dem eingegriffen hat. Als ich dann zum Glauben kam, war dieses Buch mir das schönste Buch. Dass es gab nichts, was so wunderbar war wie dieses Buch. Es war mein bester Freund. Bücher in der Schule habe ich nicht geliebt. Wie ich schon sagte, ich habe nur an Sport gedacht. Aber als der Herr Jesus einzog, war dieses Buch mir ein und alles. So wie ein Raucher mit seinen Zigaretten herumgeht und dann und wann eine Zigarette anzündet. So hatte ich mein kleines neues Testament. Das trug ich bei mir. Alle Nasen lang, wenn ich eine Gelegenheit hatte, habe ich das Testament gelesen. Wie ein Säufer verlangt nach dem Alkohol, so habe ich verlangt nach dem Worte Gottes. Und wenn ich das Wort las, ich kann Menschen nicht verstehen, dass sie sagen, wir lesen die Bibel und verstehen nicht. Ich kann das nicht verstehen. Heute noch lese ich ein Vers und mehrere Tage bin ich mit einem Vers beschäftigt. Und der eine Vers redet viele Bücher voll zu mir. Das ist das Wunderschönste, was es gibt in dieser Welt. Beim Elternhaus gab es den Tanzboden. Da wurde getanzt die ganze Nacht hindurch bis zum nächsten Morgen. Da wurde auch gesoffen. Aber ich sagte ja gerade, wir waren so streng kirchlich. Wir waren gut an beiden Seiten. Mit einem Fuß waren wir im Reich Gottes und mit dem anderen im Reiche des Satans. Und wenn ich die Bibel nahm, dann war da nicht so schön. Es war sogar schöner als Tennis. Und mit 16 Jahren habe ich das, was mein Gott war, schon aufgegeben. Weil dieses größere Reichtum ist als Sport und irgendetwas, was die Welt uns bieten kann. Ich werde nur einige Verse sagen. Johannes 15, Vers 7 sagt der Herr Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch gegeben werden. Sagt der Mensch, wenn das auch der einzige Vers, die einzigen Worte der Bibel wären, im ganzen Buch, wäre das Buch ein größerer Schatz als all die Reichtümer dieser Welt. Denken Sie sich, dass wenn wir in ihm bleiben und seine Worte in uns, können wir bitten, was wir wollen. Uns wird uns gegeben werden. Welch ein Leben ist das? Es gibt nichts anderes, was so wunderbar sein kann. Aber es war nicht der einzige Vers. Johannes 16, 23, B und 24 sagt der Herr, ihr habt noch nicht den Vater gebeten in meinem Namen. Bittet in meinem Namen, so wird es euch geben. Auf dass eure Freude vollkommen sei. Wir konnten sozusagen alles schmecken, was die Welt uns bot. Aber vollkommene Freude kannte ich nicht. Ich sah nicht einmal den Sinn des Lebens. Als wir Kinder waren, spielte ich mit meinen Cousins und Cousinen. Und bei uns gibt es Eukalyptusbäume, der wächst am schnellsten in der ganzen Welt. Durchschnittlich wächst er 3,5 Meter im Jahr. Aber er kann auch bis zu 13 Meter in einem Jahr wachsen. Und wir hatten diese großen Bäume um unser Elternhaus, die riesig hoch waren. Und dann wurden die gefällt. Dann sagte ich, wie schön ist es doch, ein Eukalyptusbaum zu sein. Wir nennen die Gummibäume. Den haut man ab und dann ist fertig. Wie gut ist es doch, um ein Hund zu sein. Den schlägt man den Kopf ab und dann ist alles vorüber. Aber ein Mensch zu sein, ist qualvoll. Ich hatte eine kleine Cousine, die lachte, die sagte, Erlo, was sagst du? Ich freue mich, dass ich ein Mensch bin. Wenn wir gestorben sind, werden wir wie die Engel sein. Ich sage, ja, du Dumme. Du kannst sein wie die Engel, wenn du willst. Ich sehe keinen Sinn und keinen Verstand in dem, um einmal zu sein wie die Engel. Ich wäre lieber tot und fertig. Aber das wusste ich schon, dass mit dem Tod nicht alles vorüber ist. Das ist schon tief in die Menschenseele hineingepriecht. Das hat Gott den Menschen klar gemacht. Du stirbst einmal und danach das Gericht. Gott will noch mit dir abrechnen. Und dann müssen wir Rechenschaft ableben für jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. Für jede Tat und jeden Gedanken, der schon wie eine Tat ist vor Gott. Aber Gott sei Dank, dass er sich meiner erbarmt hat und dass ich zum Glauben kam. Und dann las ich, dass durch das Gebetsleben, durch dass man den Vater in Jesu Name bittet, es bekommt, sodass die Freude vollkommen ist. Vollkommene Freude gibt es nicht in der Welt. Das gibt es nicht. Gehen Sie doch zu den Stars. Warum beenden die meisten im Selbstmord. Warum ist aus den Beatles geworden, was geworden ist? Was von den Rock- und Pop-Sängern, die sich das Leben nehmen? Freude in der Welt gibt's nicht, auch keinen wahren Frieden. Das gibt es nur mit Gott. Aber das waren nicht die einzigen Worte. Soll ich nur noch eine Verheißung sagen? Johannes 14, Vers 12, sagt der Herr Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das konnte ich nicht verstehen. Jesus Christus ist der wahrhaftige Zeuge. Jesus Christus braucht kein wahrlich zu sagen, denn alles, was er sagt, ist die Wahrheit. Aber er wiederholt es zweimal und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, die Werke, die ich tue, wird er auch tun und größere Werke als diese. Denn ich gehe zum Vater. Ich sagte, Herr, was bedeutet das? Ich glaube ja an dich. bedeutet, dass ich auch das tun werde, was du getan hast? Nicht, weil ich etwas bin, aber weil du zum Vater gehst. Ich habe diesen Vers über und über Tag und Nacht gelesen und gesagt, Herr, ich glaube an dich. Dann muss das auch Wahrheit sein in meinem Leben. Liebe Freunde, die Bibel ist die Wahrheit. Aber es ist nicht genug, wenn die Wahrheit nur auf dem Papier ist. Wir können trotzdem ins Verderben gehen, wenn die Wahrheit nicht Wahrheit wird in unserem Leben. Und vor dem ich jetzt weitergehe, ist es Wahrheit in Ihrem Leben? Sie sind gläubig, nicht? Tun Sie das, was Jesus getan hat? Konnte Jesus jetzt schon Größeres tun, als was er getan hat, weil er zum Vater gegangen ist? Stimmt das in Ihrem Leben? Haben Sie vollkommene Freude in Ihrem Gebetsleben? Wenn Sie den Vater etwas bitten in Jesu Namen, bekommen Sie es. Lasst uns mal einen Augenblick stille stehen und uns diese Frage stellen, stimmt dies in meinem Leben? Es sagt nicht, ob du Mann bist oder Frau bist, ob du an ihn glaubst. Oder könnte es sein, dass das Glaubensleben nicht echt ist, sondern unecht? Dass es nicht rein und nüchtern ist, sondern nur Heuchelei? Das wäre eine tragische Sache, wenn Sie so in den Tod gehen sollten und dann plötzlich erkennen, das war ja alles Schein und Betrug. Das war ja Lug. Ich sagte heute zu einigen, es gibt viele Frauen, die keine Christen sind. Sie laufen nur den Mann nach. Und es gibt viele Kinder, die keine Christen sind. Sie sind nur Christen, weil die Eltern Christen sind. Aber ein jeder soll sich prüfen, wie stimmt es? Stimmt es eigentlich mit mir? Wie sieht es aus in meinem Leben? Ist es echt? Also, so erfüllte dieses Wort mein Herz. Als junger Bursche schon lernte ich ein Kapitel nach dem anderen auswendig. Und bis heute ist dieses Buch mir süßer als Honig. Es gibt kein Buch wie dieses Buch. Wenn ich Sterbende sehe und ich sehe viele oder Krebskranke oder AIDS-Kranke, dann sage ich ihnen, macht euch dieses Buch zum besten Freund. Keine kann reden wie Gott. Keine kann reden wie die Heilige Schrift. Das schönste, das wunderbarste Buch. Vor meinem Abflug war ein General bei uns. Er hätte jetzt der Oberste sein müssen der südafrikanischen Armee. Und er reist viel in der Welt herum. Und dann erzählte er mir von seinen Reisen. Und wie in muslimischen Ländern sind, Südafrika, die verkauft ja Waffen an diese Menschen und an Israel. Südafrika hat einige ganz besondere Waffen in der Vergangenheit produziert, die Weltklasse sind und vielleicht die besten in der Welt. Und er sagt jedes Mal, wenn er einen General findet in muslimischen Ländern oder Israel, gibt er ihnen eine Bibel. Und bis jetzt, jeder General in Israel, der eine Bibel bekommen hat, der sagt, das ist das interessanteste Buch, das du uns gegeben hast. Das Alte und das Neue Testament. Ein General sagt ihm, jede Nacht, vor dem ich zu Bett gehe, lese ich meine Frau etwas vor aus dem Neuen Testament. gesagt, solch ein interessantes Buch kennen wir nicht. Das erste Mal in unserem Leben, dass wir solch eines sehen. Und leider gibt es viele Christen, bei denen ist das die Bibel im Regal. Es ist besser, wenn sie im Herzen ist. Es ist besser, wenn die Richtschnur unseres Lebens ist. Und dann kam der Ruf Gottes. Und dann, nach meiner Ausbildung, zu den Zulus. Zulu auf Deutsch heißt Himmel. Morgen wird unser Zulu-Bruder, so Gott will, etwas sagen in Zulu. Dann hören Sie andächtig, ganz andächtig, was er sagt, sonst kommen Sie in den Himmel und können sich nicht verständigen. Das ist natürlich ein Scherz. Wir wollen uns nicht darüber streiten. Ich habe einige Plattdeutsche getroffen, die sagen, im Himmel wird man Plattdeutsch sprechen. Einige sagen, nein, wir werden eine andere Sprache sprechen. Da gibt es eine himmlische Sprache, das ist keine irdische. Die ist viel herrlicher als die Sprachen, die wir jetzt hier in dieser Welt reden. 12 Jahre lang war ich dann ein Missionar. Nach 12 Jahren war ich am Ende, weil ich spürte, dass das, was ich erlebte, war nicht so, wie die Schrift sagt. Unser Text sagt, Jesus stand auf und schrie, wer an mich glaubt, so wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also, die Schrift hat etwas zu sagen über den Gläubigen. Und sie sagt, wenn wir glauben nach der Schrift, werden Ströme lebendigen Wassers aus unserem Leben fließen. Und es ist nicht zu ermessen, was man mit einem Strom schaffen kann. Sie haben ja auch Ströme hier, Sie haben den Rhein. Sie haben große Flüsse hier in Deutschland. Mit einem Strom kann man eine Wüste zum Garten machen. Mit einem Strom kann man Elektrizität produzieren, große Kraftwerke bauen. Was kann man nicht alles mit einem Strom anfangen? Und der Herr sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme, also nicht ein Strom, sondern in der Mehrzahl aus einem Leibe, von deinem Leibe fließen. Vor dem Beginn der Erweckung in 66, da fragte ich eine kleine Zulu-Gemeinde, seid ihr alle gläubig? Jeder erhob seine Hand, sagte, ja, fantastisch, wunderbar, dass ihr alle gläubig seid. Nun sagt die Bibel uns, wer an ihn glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Sind das Ströme lebendigen Wassers, die aus eurem Leibe fließen? Hände hoch. Und nicht eine hat sich gewagt, die Hand zu erheben. Nicht eine. Ich sage aber, dann stimmt es etwas nicht. Ich sage, ich habe das gleiche Problem in meinem Leben. Ich sage auch, ich glaube an Jesus Christus. Aber ich sehe nicht die Ströme lebendigen Wassers. Und ein Strom, der fließt, den kann man nicht aufhalten, den kann man nicht zum Stoppen bringen. Und wenn man eine Mauer baut, dann bildet sich ein See, ein Staudamm und das Wasser füllt die Erde an dem Ort. Fließendes Wasser kann man nicht aufhalten. Das sind nur 2 Möglichkeiten. Eines ist, dass wenn die Mauer stark genug ist, das Wasser zurückzuhalten, dass ein großer Teil bedeckt sein wird mit dem Wasser, bis das Wasser überfließt. Wenn aber der Druck des Wassers zu stark ist, dann wird die Mauer hinweggerissen und dann erleben Sie etwas in dem Teil der Erde, was Sie vor dem noch nie gesehen haben. Also, wenn Sie glauben, wie Jesus sagt, wie die Schrift sagt, ist da nichts in dieser Welt, keine Macht, die die Ströme lebendigen Wassers aufhalten kann, die aus dem Leben eines Christen fließen. Und die waren nicht in unserem Leben. Und ich sagte, Herr Jesus, ich kann es nicht verstehen. Warum nicht? Und dann taten wir etwas. So wie die Schrift sagt. Ist nicht, wer an mich glaubt, so wie die Lutheraner oder Katholiken oder Methodisten oder Presbyterianer sagen, sondern wie die Schrift sagt. Dann sagte ich so, das zeigt uns, dass die Schrift etwas zu sagen hat über uns Christen. Lasst uns mal die Schrift lesen und sehen, was sie zu sagen hat. Dann haben wir die Bibel. Jeden Morgen um 7 Uhr, jeden Abend um 5 Uhr versammelten wir uns zu einer Bibelstunde. Ich sagte so, wir machen das jetzt so, wir nehmen ein Buch der Bibel und gehen durch das ganze Buch. Wir wollen nicht sein wie unartige Kinder, wenn sie einen Kuchen bekommen. Holen Sie sich nur die Süßigkeiten, die Kirschen und die Rosinen heraus. Die Bibel soll uns kein Kuchen sein, wo wir unsere Lieblingsverse haben. Und holen uns nur das heraus, was wir wollen. Wir sollen den ganzen Kuchen essen. Und warum, weiß ich nicht, begannen wir mit der Apostelgeschichte vom ersten Buch. Und dann gingen wir da durch. Wir sagten so, wir sagen jetzt nicht mehr, dass die Bibel nicht für uns gilt und dass die Bibel nicht stimmt. Wir nehmen es an als Gottes Wort. Nun lasst uns mal uns prüfen. Wir prüfen uns selbst im Lichte des Wortes Gottes. Stimmt unser Leben überein mit dem Worte Gottes? Dann begannen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 1. Vom ersten Vers traf das Wort Gottes uns. Das schreibt der Lukas, lieber Theophilus. Den ersten Brief habe ich geschrieben. Von all dem, was Jesus tat und lehrte. Das Wort war wie ein Hammer, der einen Felsen zerschlägt. Er sagt, ich habe euch geschrieben von dem, was Jesus tat. Und dann, was er lehrte. Bei Jesus galt das Tun mehr als das Reden. Wir reden sehr fromm, so wie die Pharisäer. Du nach meinen Worten, aber nicht nach meinen Werken. Der Herr Jesus sagte, alles, was die Pharisäer euch sagen, das tut, aber tut nicht, was sie tun. Und da sahen wir, das, was bei Gott gilt, ist das, was wir tun und was wir sind, vor dem, was wir sagen. Im Timotheusbrief sagt Paulus das gleich an Timotheus. Habe Acht auf dich selbst. Und auf deine Lehre, so wirst du dich selig machen und die dich hören. Leider in Europa haben wir Acht auf was geredet wird. Da können die Menschen kommen, schadet nichts, ob sie treu sind oder untreu, Huren oder nicht. Das schadet nicht, solange sie einen guten Vortrag halten, gut predigen können, gut schreiben können, Theologen sind, dann ist es Amen und Halleluja. Und wenn es auch mit dem Leben nicht stimmt. Aber bei Gott beginnt erst die Tat. Was wir tun, redet lauter als was wir sagen. Und auf einem Missionsfeld hat der Heide dem Missionar gesagt, liebe Lehre, was Sie tun, redet lauter als was Sie uns lehren. Wir können nicht hören, was Sie uns sagen, weil wir Ihr Leben hören. Wenn es mit dem Leben nicht stimmt, mit unseren Werken, mit unseren Taten, hat der Schnabel keine Bedeutung. Und was wir sagen, da hört Gott nicht nach. Als Jesus redete, staunten sie. Sie sagten, er redet nicht wie die Pharisäer, er hat Autorität. Warum? Er lebte, was er predigte. Das kann man schon hören, wenn ein Mensch predigt. Ob das bestätigt wird mit seinem Leben oder ob es nur fromme Worte sind. Andrew Murray war am Ende des letzten Jahrhunderts und Beginn dieses Jahrhunderts ein Erweckungsprediger in Südafrika. Einige Menschen sagten, oh, er predigt nicht die Wahrheit. Sein Standard ist zu hoch. Kein Mensch kann so leben. Und dann sandte eine Gemeinde zwei Abgeordnete. Sie wählten zwei Vorsteher der Gemeinde und sagten, geht mal zu dem Andrew Murray und seid bei ihm zwei Wochen lang und beobachtet ihn ganz genau. Hört zu, was er predigt, was er sagt und schaut sein Leben an. Und als sie zurückkamen, sagten sie, ja, was habt ihr uns zu sagen? Da sagten sie, lieben Männer, was er predigt, ist sehr hoch, ein hoher Standard. Aber er predigt nur die Hälfte von dem, was er lebt. Er predigt nur die Hälfte. Spurgeon, Charles Spurgeon, der sagte, der Prediger auf der Kanzel solle keine donnen wie das Wetter. Aber wenn er von der Kanzel ab ist, muss er scheinen wie der Blitz. Und wenn das Leben nicht so strahlt, hat das Donnen keinen Wert. Also Theophilus, alles was Jesus tat und was er lehrte, also in der rechten Reihenfolge, das Leben muss stimmen. Es gab ein französischer Gottesmann, der sagte, wenn da eine Sünde noch ist in meinem Leben, die mich regiert, nenne ich mich nicht bekehrt. Das sind Männer, die begriffen haben, worum es geht. Und John Wesley, der diesen Mann kannte, der sagte, von all den Männern Gottes, die ich gekannt habe in den letzten 3 Jahren, ist keine wie diese. Ich habe nicht ein faules oder unnützes Wort aus seinem Munde gehört. Es gibt Männer, vor denen man mit höchster Ehrfurcht steht. Und es gibt auch Heuchler, dessen Christentum nur Lug und Betrug ist. Und der Weite, wir lasen in der Offenbarung, in der Apostelgeschichte, desto mehr wurden unsere Herzen durchbohrt. Ich rühre nur einige Punkte an. Sie waren ein Herz und eine Seele. 3000 Männer kamen zu Pfingsten zum Glauben. Sie sprachen verschiedenen Sprachen. Tagtäglich waren sie beieinander. Ein Wort. Sie waren eines Herzens, eines Sinnes. Ich konnte das nicht verstehen. Ich sagte, Herr Jesus, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass tausende Menschen von verschiedenen Hintergründen, von verschiedenen Erdteilen, verschiedene Mentalitäten, dass sie ein Herz sein können und eine Seele. Sie waren zwar alle Juden, aber sprachen die verschiedenen Sprachen und kamen von verschiedenen Teilen der Erde. Ich sagte, Herr, wie ist das möglich? Ein Herz und eine Seele. Die Eigenschaften der Seele sind unser Wille, unser Gefühl. Nun denken Sie sich mal, tausende Menschen und sie fühlen alle das Gleiche. Tausende Menschen, sie wollen alle dasselbe. Tausende Menschen haben alle das gleiche Ziel. Wir waren nur 20, 30, 40. Und wenn man eine Sache berührte und sagt, was denkt ihr darüber, Brüder? Dann sagte der eine dieses, der andere sagte das Gegenübergesetzte. Da waren solche Meinungsverschiedenheiten, dass sie sich streiten konnten und sagten, wir gehen auseinander. Ich besuchte eines Tages einen Muslimfreund, der ein fanatischer Muslim ist, und sagte, Herr, schenk mir die Weisheit, dass ich mit diesem reden kann. Und begann weit weg und kam allmählich näher und meinte, ich täte das, ohne dass er spürte. Plötzlich sagte, sagen Sie mir mal, Herr Stegen, was wollen Sie? Wollen Sie mich bekehren? Soll ich ein Christ werden? Auf keinen Fall! Wir Muslims werden keine Christen. Ihr wollt doch nicht, dass wir uns zanken, wie ihr Christen euch zankt. Er sagt, ihr Christen seid weltberühmt und bekannt, dass ihr euch streiten könnt und zerreißen könnt und beißen könnt, gegenseitig wie die Hunde. Sagt ein Muslim zu mir. Und dann sagt er, wo willst du sagen, dass unsere muslimische Jugend werden soll wie die Jugend der Europäer? Ihr seid ja ein Hurenvolk. Sollen unsere Mädchen sich so benehmen und anziehen, wie eure Jugend es tut? Sollen unsere Frauen sich kleiden, wie eure Frauen euch bekleidet? Oh, lieben Europäer, es wäre gut, wenn Sie mal eine Zeit lang zu den Moslems gehen oder Hindus oder Heiden und ihnen das Evangelium verkündigt. Die würden Ihnen reinen Wein einschenken. Dann würde die Verrücktheit aus dem Kopf fahren. Dann würde die Heuchelei mit dem Christentum ein Ende haben. Und hier in der Apostelgeschichte finden wir tausende Menschen. Bald waren es 5000. Täglich fügte der Herr hinzu, die selig wurden. Und sie waren ein Herz, eine Seele. Alle das gleiche Ziel, alle den gleichen Wunsch, das gleiche Begehren. Ich sagte, Herr, das ist mir das größte Wunder. Einige staunen über die Zungen. Das an sich ist ein Wunder. Aber für mich war das größere Wunder, dass tausende Menschen, jung und alt, kein Unterschied, ein Herz waren und eine Seele. Ich sagte, Herr, nun kann ich verstehen, dass die ihre Knie gebeugt haben, haben gebetet und die Städte bewegte sich. Heute bewegt die Städte sich nicht, sondern die Städte bewegt uns. Wir werden bewegt. Unsere eigenen Kinder bewegen uns. Wo sind die? Manche sind in der Welt. Getrennt, weg vom Vaterhaus. Wie sieht es bloß aus in der Welt heute? Und hier heißt es, ein Herz und eine Seele. Das war die Gemeinde Jesu in der Urgemeinde zu Jerusalem. Da ging in Erfüllung, was Jesus betete, Vater, ich bitte dich, dass sie so eins seien, wie du und ich eins sind. So wie du in mir und ich in dir, dass auch sie so eins sind. Dass wir uns so inbrünstig lieben und so eins sind wie die Dreieinigkeit, ist das Gebet Jesu schon in Erfüllung gegangen hier unter uns. Und er sagt, die Bibel, die Schrift sagt, die Welt wird glauben, Vater, dass du mich gesandt hast, wenn meine Kinder sich untereinander lieben. Es gibt Menschen, die wir mit keiner Predigt erreichen werden, nur mit der glühenden Liebe Jesu Christi. wenn die Welt sieht, wie wir uns untereinander lieben. Lieben Freunde, in dem Psalmen heißt es immer wieder, Sela. Das heißt, stopp, denke über nach. Nun rufe ich auch ein Sela aus. Wie sieht's aus in Ihren Gemeinden? Wie sieht's aus in Ihren Hauskreisen? Ein Herz, eine Seele, jung und alt, alle, die sich Jesu Eigentum nennen, eine Seele. Wenn man, und als wir die Gemeinde in Jerusalem betrachteten, war ihr Christentum nicht ein Hobby, nur etwas für das Wochenende. Es war ihr Leben. Das war die Hauptsache in ihrem Leben. Da war ihnen nichts so wichtig, nichts von solcher Bedeutung, als das Evangelium Jesu Christi. Sogar ihr Hab und Gut legten sie zu Jesu Füßen und zu der Apostel Füßen. Da lag das Geld. Wenn wir Geld haben, tun wir es hier so nah am Herzen wie möglich. Aber die nahmen es und taten es unter ihre Füße. Da gehört es hin. Und keiner sagte von dem, was er hatte, dass es sein war. Sie teilten es ein andere mit, je nach seinem Bedarf. So sah die Urgemeinde aus. Natürlich, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Und wo Gott wirkt, da fährt er herab vom Himmel wie ein Blitz, wie es bei den Jüngern Jesu tat. Und da kam er, da waren Ananias und Sapphira. Die sagten, ach, wir verkaufen auch unseren Grund und bringen das zu den Apostelfüßen. Und als sie das verkauft hatten, ich weiß nun nicht, bei wem es begonnen hat, bei dem Mann oder bei der Frau, kann ja beiderseits sein oder nur einerseits. Und dann redeten und sagten sie, man weiß ja nicht, wie das enden wird. Wenn wir nun alles geben, es kann ja mal auch wieder aufhören und wir werden nicht jünger, wir werden älter. Wovon werden wir leben? Ach, und da wurden sie sich eins, wir nehmen die Hälfte, wir nehmen einen Teil, den behalten wir. Wir bringen den übrigen Teil und benehmen uns so, als ob alles da ist. Das kann man ja tun, nicht? Ganz leicht. Ananias kam an, brachte die Gabe, lag sie zu Jesu, zu Petru Füßen. Und Petrus, der erfüllt war mit dem Heiligen Geist, der auch ein Geist der Wahrheit ist, der sagte gleich, Ananias, hast du den Platz verkauft für diese Summe Geld? Er sagte, ja. Und der Heilige Geist in ihm sagte, Ananias, warum lügst du? Du lügst nicht mich etwas vor, sondern den Heiligen Gott. Und als er das hörte, fiel er zu den Boden tot. Die jungen Männer kamen und begruben ihn. Nach 3 Stunden kam seine Frau. Es war eine seltsame Gemeinde. Sie haben nicht mal die Frau benachrichtigt. Kam die Frau, Sapphira, Petrus, kam gleich mit seiner Pistole und hielt sie vor ihrer Stirn und sagt, Sapphira, habt ihr den Ort verkauft für diese Summe Geld? Die arme Frau, die war doch eins mit ihrem Mann, die liebte ihn ja. Sie wurden sich ja einig im Schlafraum. Wir sagen so. Verdammt sind die Frauen, die ihren Mann treuer sind als den lieben Gott. Verflucht sind die, die sich mehr zu Menschen halten als zu dem lebendigen Gott. Ich möchte das mit roter Tinte unterstreichen. Sapphira, stimmt das? Sie konnte ihrem lieben Mann nicht untreu sein und sagte ja. Er sagt, Sapphira, das war euer Geld. Ihr hättet mit dem tun und lassen können, was ihr wollt. Warum heuchelt ihr und lügt ihr aber dabei? Die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, stehen vor der Tür, um dich zu holen. Und als sie das hörte, fiel sie nieder und war tot. Da begann das zweite Begräbnis, die zweite Beerdigung. Nun, lieben Freunde, wir in Südafrika in 1966 haben uns gesagt, wenn es heute noch solch eine Gemeinde gäbe unter uns, wer von uns würde sich gerne dieser Gemeinde anschließen? Für eine gefährliche Sache. Sie mit ihren Notlügen wurden so ernstlich bestraft und gerichtet. Was würde von uns werden mit unseren Sünden? Vielleicht sind wir nicht mal treu in der Ehe. Vielleicht leben wir nicht mal ein sauberes Leben zu Hause. Vielleicht haben wir einen Freund, mit dem wir nicht keusch sind. Wir sind nicht fleckenlos. Wir sind nicht reine Jungfrauen. Was wir da aus uns reden. Mit unseren Heuchungen. Und wir sagten uns, vielleicht wäre das eine gefährliche Sache. Lieber würden wir uns nicht solch eine Gemeinde anschließen. Zweitens, wenn Sapphira meine Schwester wäre, wie hätte ich gehandelt? Vielleicht wäre ich herumgegangen und hätte gesagt, Menschen, hütet euch, das ist eine gefährliche Sekte. Da ist keine Liebe Jesu unter diesen Menschen. Die haben mit dem Okkultischen zu tun. Das sind Mörder. Die töten Menschen. Wäre Anania ihr Bruder gewesen, was hätten sie gesagt? Ja, wir preisen das alles selig, ist wunderbar. Aber wenn wir die Sache klar ins Auge nehmen, lieben Freunde, dann müssen wir erkennen, es ist eine gefährliche Sache. So heilig und so lebendig und so gegenwärtig war Gott unter den Seinen. Dann lasen wir vom Petrus und Johannes, als sie in den Tempel gingen, zu der Zeit, wo sie pflegten zu beten. Da war der Bettler bei der Pforte und bettelte. Er war abnormal, konnte nicht laufen, vom Mutterleib an und bat um Geld. Petrus und Johannes gehen hinein. Petrus schaut ihn an und sagt, Silber und Gold haben wir nicht. Er hat es nicht, Johannes hatte es nicht. Aber was ich habe, er sagt nicht, was wir haben. Johannes hatte nicht die Gabe, aber er hatte andere Gaben. Petrus sagt, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi stehe auf, griff den Mann an seine Hand und er stand auf und lobte Gott und folgte ihnen nach. Das hat uns tief bewegt. Ich sagte, Herr Jesus, wie kann Petrus, dem du die Schlüssel des Himmelreichs anvertraut hast, diesen Lahmen sagen, sieh uns an. Das tut man nicht. Kein Theologe wird das tun. Keiner ist doch so dumm und sagt einem Menschen, sieh uns an. Wir sagen ja, sieh nicht uns an, sieh Gott an. Sieh die Bibel an. Schau aufs Kreuz. Wie konnte Petrus sagen, sie uns an. Ich sagte, Herr, trieb der den Menschenkult? Aber dann las ich im Korintherbrief, wo Petrus sagt, ihr seid ein Brief, den Gott geschrieben hat, für jedermann. Gelesen von allen. Oh, sagte ich, so. Darum sagte Petrus, sieh uns an. Immer wieder in der Bibel heißt es, wir sollen ein Vorbild sein. Und dann gingen meine Augen auf. Also, vordem ich mit meiner Predigt und mit meinem Reden beginne, wenn ich nicht sagen kann, schaut mich an, habe ich kein Recht, mein Maul zu öffnen. Kein Mensch in dieser Welt hat das Recht, sein Maul zu öffnen, wenn es mit seinem Leben nicht stimmt. Verstehen Sie das? Soll ich Englisch sprechen oder Zulu oder eine andere Sprache, dass Sie es verstehen? Wenn es mit Ihrem Leben nicht stimmt, wenn Ihr Leben nicht so ist, wie das Wort Gottes es sagt, zu. Ich sage nicht Maul, ich sage jetzt Schnabel, um vorsichtiger zu sein. Aber wenn es mit dem Leben nicht stimmt und man redet frommes Zeug, dann ist der Mund ein Maul. Also, vor dem Petrus inhalte, sagte sie uns an. Petrus hatte keine Mark. Er hatte keinen Pfennig. Konkurs, Bankrott. Und trotzdem dachte, schaut's an, sie hatten etwas, was von größerem Wert ist als Geld, als Gold und Silber. Und ohne Zweifel, als diese Bettler und diese Lahme den Petrus anschaute, hat das einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht. Sonst hätte er gesagt, du, treib nicht Spott mit mir. Ich bin so geboren, ich kann doch nicht aufstehen. Aber die Worte des Petrus haben einen tiefen Eindruck gemacht und er stand auf. So sah die Urgemeinde aus. Die war ein Vorbild. Die konnten den Menschen sagen, sieh uns an. Und dann begann sie mit ihrer Predigt. Und als ich darüber predigte, stand eine Person, die 3 Monate vor dem zum Glauben gekommen war, stand sie auf, erhob ihre Hände und sagte, bitte stoppen Sie, darf ich beten? Ich kann es nicht länger ertragen. Ich sagte mir, ja, hier unter den Leuten können Besuche sein von anderen Gemeinden. Nun, diese Fremdling, der zum Glauben gekommen ist, will nun beten und betet vielleicht ein unbiblisches Gebet, dann heißt es, die Menschen, die beten seltsame Gebete. Ich schaute die Person an, sah, wie die Tränen herabliefen an den Wangen und bekam den Eindruck, dass sie nicht Spott und Hohn trieb. Sagte, gut, beten Sie dann. Und dann betete die Person, die 3 Monate vor dem zum Glauben gekommen war. Herr Jesus, wir haben gehört von deinem Wirken in der Urzeit in Jerusalem. Wir haben gehört, was dein Wort sagt über den Glauben und die Gläubigen. Komme doch in unsere Mitte. Belebe dein Werk. Schenke doch, Herr, dass die Gemeinde Jesu Christi heute wieder so wird wie die Gemeinde Jesu Christi vor 2000 Jahren. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie das in meinem Herzen war. Das war, wurde mir warm um das Herz. Ich sagte, die 2 Jünger auf dem Weg nach Emmaus, als der 3. sich zu ihnen gesellte und sie sahen nicht, dass das Jesus Christus war und ihnen die Schrift öffnete, nachdem er das Brot brach und verschwand, sagten sie sich, hast du gespürt, wie warm es uns ums Herz wurde, als er uns die Schrift öffnete? Ich sagte, haben Sie dieses gespürt, was ich jetzt gefühlt habe? Und nach dem Gebet, ein kurzes, schlichtes, einfaches Gebet, sich empor gen Himmel, da habe ich den Gottesdienst geschlossen. Ich ging zu meinem leiblichen Bruder, der hier sein sollte heute, aber gestern unerwartet nach Australien abfliegen musste. Ich sagte, du, ich habe heute etwas Seltsames erlebt. Deine Frau ist hier unter uns, die werde ich gleich vorstellen. Ich sagte, Gottesdienst heute ist plötzlich unterbrochen worden, nicht durch Terroristen, sondern durch ein Gebet. Aber wenn das Gebet vom Geiste Gottes war, dann wird die Gemeinde Jesu wieder so sein, wie sie war in der Urzeit, am Anfang in Jerusalem. Und Gott sei Dank, nach 1,5 Wochen fuhr Gott herab vom Himmel und goss seinen Geist aus. Mit Worten kann ich nicht Ihnen erklären, wie das war. Kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wie zu Pfingsten, als das Rauschen vom Himmel kam und der Geist Gottes ging buchstäblich in die Häuser hinein und brachte die Menschen. Und er begann mit den Bollwerken der Finsternis. Die erste, die kam, war eine Hexe, die eine Ausbildungsschule, Hexenschule hatte für junge Hexen. Und die kam, die stand draußen und sagte, kann Jesus mich befreien? Ich bin gebunden mit Ketten der Hölle. Ich sagte, wer hat mit Ihnen geredet? Keine. Wer hat Sie eingeladen? Keine. Wer hat Ihnen dieses gesagt? Sie sagten, bitte vergeuden Sie nicht meine Zeit. Ich bin auf dem Weg ins Verderben. Ich muss wissen, kann Jesus Christus mich befreien? Da kamen sie zum lebendigen Glauben und wurde befreit von den satanischen Mächten. Nach ihr kam die nächste. Tag und Nacht kamen die Menschen. Sehr oft konnten wir nicht schlafen, hatten keine Zeit zum Essen, hatten keine Zeit, um uns umzuziehen. Wenn eine Gruppe weg war, kam die nächste. Wenn diese weg waren, kamen die anderen. Morgens, wenn wir zur Haustür kamen, standen 100, 200, 300, 400 Menschen vor der Tür. Was ist los? Wir sind Sünde. Wie können wir mit Gott ins Reine kommen? Wir können nicht zur Arbeit, wir können nicht schlafen. Dann beteten wir ein generelles Gebet. O Gott, vergib ihnen ihre Sünden, wasche sie rein. Und wenn wir fertig gebetet hatten, schüttelten sie den Kopf und sagten, nein, nicht so. Wir wollen unsere Sünden beichten und mit Namen nennen, eine nach dem anderen. Und dann kamen sie in die Seelsorge. Gott wirkte über Bitten und Verstehen. Die ersten Tage und ersten Woche haben wir fast jeden gefragt, wie ist es, dass du gekommen bist? Einige hörten eine Stimme aus dem Blauen. Zu einigen redete Gott und sagte, geh zu dem Ort, euch wird gesagt werden, was ihr tun sollt. Sie waren wie reife Frucht, die gepflückt werden sollte. Von dem Zeitpunkt ab hatten wir immer ein Problem, dass zu viele Menschen zu den Gottesdiensten kamen. Und dass oft wir Grenzen machen mussten und sagen, nur bis dorthin und bis zu dem Fluss, die können kommen, weil wir die Menschen nicht unterbringen können. Die Probleme haben sich dann verändert. Vor dem kamen sie nicht und jetzt kamen sie. Vor dem haben wir alles versucht. Auf moderne Art die Menschen anzuziehen. Alles wurde getan. Ein Film wurde gezeigt, um die Menschen anzuziehen. Es wurde gesungen. Einladungen, Hausbesuche. Und wenn wir Evangelisationen hielten, begannen wir groß, aber wir endeten klein. Aber wenn Erweckung beginnt, beginnt es klein. Es begann im Kuhstall, aber wird immer größer, nimmt immer mehr zu. Heute, nach 31 Jahren, ist die Erweckung im Gange wie noch nie zuvor. Das ist der Unterschied. Wenn der Mensch etwas tut, beginnen wir groß, wenn aber bald müde und schläft es ein. Aber wenn Gott etwas beginnt, beginnt es klein. Und das wird größer und größer und größer und endet in Herrlichkeit. Wer an mich glaubt, so wie die Schrift sagt, lieben Freunde, ich muss jetzt schließen, die Zeit ist schon vorbei. Ich rede jetzt fast eine Stunde. Um 7:45 haben wir begonnen und es ist jetzt schon 9 haben wir begonnen, es ist jetzt 9:50. Und wir haben ja kein Fernsehen, man sitzt nur vom Fernsehen stundenlang, nicht? Und wird nicht müde. Man wird nur müde bei der Verkündigung des Wortes Gottes. Aber ich schließe nun. Sie sind gläubig, nicht? Glauben Sie, so wie die Schrift sagt? Stimmt Ihr Leben überein mit dem, was die Bibel sagt? Ich habe ja nicht vieles gesagt, was die Bibel sagt. Ich habe ja nur ein paar Punkte angerührt, dass unsere Taten mit der Bibel übereinstimmen. Dass wir Christen uns gegenseitig lieben. Dass wir ein Herz, eine Seele sind. Dass da kein Falsch in uns ist. Dass wir nicht das Geld mehr lieben als Gott. Und dass wir nicht unser Hab und Gut mehr lieben als Gott. Dass unser Christentum nicht unser Hobby ist, sondern unser Leben. Wie sieht's aus in Ihrem Leben? Ich schließe jetzt. Das Christentum sollte die größte Macht sein in dieser Welt. Nichts sollte so mächtig sein. Keine politische Macht, kein irdisches Reich, keine Waffen. Da war ein Mann Gottes in England, als England noch Great Britain war. Und dann sagte eine Königin Englands, von diesem Mann Gottes. Ich fürchte diesen Mann mehr als das Ganze hier Großbritanniens. Ich fürchte die Gebete dieses Mannes mehr als die ganzen Waffen und das Ganze hier dieses Mannes Gottes. Können unsere Leiter und Führer des Landes das von uns sagen? Kann die Welt das von uns sagen? Oder stimmt das, was in Timotheus sagt, geschrieben steht? O Timotheus, in den letzten Tagen werden es gräuliche Zeiten sein. Die Menschen werden den Schein haben eines gottseligen Lebens, aber die Kraft verleugnen. Wie sieht's aus bei Ihnen? Wenn heute Ihr Todestag wäre, und Sie vor Gott heute erscheinen müssten und Rechenschaft ablegen. Sind Sie sich das bewusst? Sind Sie damit zufrieden? Sind Sie sich das klar, dass die Vergangenheit so verlaufen ist, wie die Schrift es sagt? Haben Sie gelebt, so wie die Schrift es sagt? Möge diese Frage Sie durchs Herz gehen. Beim Abendessen wurden wir gefragt, wie schließen wir diesen Dienst ab? Ich sage, vor der Erweckung haben wir immer Einladungen gemacht, manchen aufgefordert, Jesus aufzunehmen. Nach der Erweckung tun wir es nicht mehr. Wir reden das Wort und das soll die Herzen treffen, dass die Menschen sagen, was müssen wir tun? Möge Gott schenken, dass dieses Wort nicht leer an sie vorübergeht. Ich habe nur den Saum berührt von dem, was geschehen ist vor der Erweckung. Und bei der Erweckung. Aber es wäre eine traurige Sache, wenn ich über Erweckung rede und über Gott anstatt dass sie Erweckung erleben und Gott erleben. Es ist eine Sache, über eine Sache zu sprechen, eine andere, das zu erleben. Und möge ein jeder nun an seine eigene Brust schlagen und sich selbst jetzt fragen, wie steht's mit mir? Wie steht's um mich? Glaube ich, so wie die Schrift sagt, stimmt mein Glaubensleben überein mit dem Worte Gottes oder nicht? Lasst uns beten. Herr Jesus, du kennst einen jeden hier unter uns, jung und alt. Du weißt, woher wir kommen, wohin wir gehen. Du weißt, wo wir uns befinden. Du weißt auch, Herr, ob unser Leben so ist, wie die Schrift es sagt. Ob wir nach dem Worte Gottes leben und nach dem biblischen Standard. O Herr, präge dein Wort tief in unsere Herzen hinein. Graviere sie ein, dass, wenn wir diesen Raum verlassen, dass dein Wort uns nicht verlässt. Dein Schrei, als du aufstandst und riefst in die Menschenmenge hinein, wer an mich glaubt, so wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Erbarme dich unser, lass hier keiner unter uns sein, von dem es heißt, der lebt in einer gräulichen Zeit. Der hat den Schein, aber die Kraft verleuchtete. Amen.